Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Fällt es Ihnen leicht, neu anzufangen, nachdem Sie einen Fehler gemacht haben oder versagt haben? Zum Beispiel bei einer wichtigen E-Mail oder einem wichtigen Brief, an dem Sie stundenlang formuliert haben, dass Sie den nochmal schreiben, weil Sie nicht die Datei abgespeichert haben und der Computer sich aufgehängt hat. Das ist ärgerlich, aber machbar, denke ich. Und wie ist es mit dem erneuten Lernen für eine wichtige Prüfung, die Sie nicht bestanden haben, weil Sie sich beim ersten Anlauf nicht genug darauf vorbereitet haben? Das kostet schon mehr Überwindung. Und wie ist es mit dem Neubeginn bei einer Freundschaft? Weil Sie einen Freund oder eine Freundin enttäuscht haben, verletzt haben, im Stich gelassen haben. Finden Sie da Kraft und Mut, neu anzufangen? Herzlich willkommen zu Glauben, Geschichten. Neu anfangen ist nicht einfach. Adam und Eva hatten, als sie von der Frucht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, auf dreifache Weise Vertrauen aufs Spiel gesetzt und verloren. Erstens Gottes Vertrauen zu ihnen, beziehungsweise ihr Vertrauen zu Gott. Zweitens ihr Vertrauen zueinander und schließlich ihr Selbstvertrauen. Da nochmal neu anzufangen? Ist es denn überhaupt möglich gewesen? Lesen wir weiter. Letztes Mal sind wir stehen geblieben bei dem, was Gott zur Schlange, zur Frau und dann auch zum Mann gesagt hat, als Konsequenz oder angekündigt hat, als Konsequenz aufgrund ihrer Tat. Drittes Kapitel, Vers 20, da beginnen wir. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter allen Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich weiß nicht, wie Sie Vers 20 lesen, aber ich sehe da schon so den ersten Funken Hoffnung, der wieder aufkeimt. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva und begründet wird das damit, dass sie die Mutter allen Lebenden sein wird. Das heißt, da wird schon so ein Blick in die Zukunft gemacht. Es ist hier nicht aus. Es wird zur Schwangerschaft kommen. Adam und Eva werden Nachkommen haben. Das Leben wird auf der Erde weitergehen. Doch bevor das stattfindet, passiert noch etwas Entscheidendes. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Das heißt, wir wären jetzt eigentlich so wieder an dem Punkt in der Geschichte zurückgebracht, wo die Nacktheit des Menschen eine Rolle spielt. Und Sie erinnern sich, wenn Sie die Texte mitgelesen haben, dass die Augen des Menschen, also Adam und seine Frau aufgetan wurden, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wir haben damals gesagt, sie wollten ja nicht nur ihre körperliche Nacktheit bedecken, sondern eigentlich auch diesen Zerbruch, der entstanden ist zwischen ihnen, in ihnen selber, das wollten sie schützen, beschützen vor dem anderen. Aber Gott scheint mit seiner Tat hier zu sagen, Adam, Eva, eure Anstrengungen, Leben wieder möglich zu machen, indem ihr euch beschützt, Das funktioniert nicht. Es reicht nicht. Das wird nicht ausreichen. Es reicht nicht, einfach etwas, was geschehen ist, zuzudecken durch das, was ihr als Menschen macht, durch eure Bekleidung. Das wird nicht funktionieren. Und ich denke, wenn wir unser eigenes Leben betrachten, zumindest wenn ich mich selber betrachte und mein Leben, dann muss ich sagen, dass meine Versuche, mich zu schützen, mich vor anderen zu schützen oder andere vor mich zu schützen, nicht funktionieren. Wir können uns anstrengen, wir können Masken aufsetzen, wir können uns natürlich bekleiden, wir können uns Distanz schaffen, Sicherheiten schaffen durch Ruhm, durch Ehre, durch Geld, durch Macht und was auch immer. Das ist möglich. Und ich denke, viele von uns probieren es auch. Aber wir kommen immer wieder an Punkten, wo wir merken, eigentlich reicht es nicht. Es reicht nicht, um Beziehungen wirklich möglich zu machen. Und eigentlich reicht es nicht, dass wir uns als Menschen öffnen und uns so geben, wie wir sind. Dafür sind wir viel zu ängstlich. Und das ist für mich eigentlich wieder etwas, was Gott auszeichnet. Sie wissen ja, uns beschäftigt immer wieder die Frage, wie ist Gott? Und spätestens seitdem die Schlange diese Frage gestellt hat, ist denn Gott gut oder böse, dann steht diese Frage im Raum. Und nicht nur Adam und Eva mussten sich mit dieser Frage beschäftigen. Ich denke, jeder Mensch kommt an diesen Punkt, sich diese Frage zu stellen. Wie ist Gott? Und hier merken wir, Gott sagt, hey, ich will, dass Leben möglich ist, aber das muss durch das geschehen, was ich tue. Eure Methoden, eure Anstrengungen reichen nicht aus. Also macht er Leibröcke. Und man könnte die Frage ja, woher kommen denn diese Leibröcke? Zaubert Gott Felle? Aus Fell? Macht er einfach so Simsalabim und Felle sind da? Oder musste dafür ein Tier sterben, damit sie diese Bekleidung haben? Der Text geht da jetzt nicht näher drauf ein, aber ich glaube, dass die Frage in den Raum steht. Gott bekleidet sie, aber Gott sagt auch ganz klar, der Mensch darf in der Zukunft keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens haben. Das heißt, seine Folge, die er beschrieben hat, die tritt ein. Menschen werden sterben. Sie haben keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens. Und Gott schickt die Menschen aus dem Garten Eden raus. Es heißt sogar hier in dieser Übersetzung, er trieb sie aus dem Garten Eden aus. Stellt vor dem Eingang zu diesem Garten die Cherubim. Wir wissen nicht, was das für Wesen sind. Es wird nicht beschrieben, was es genau ist. Wir lassen es stehen. Die Cherubim lagern sich davor und sogar die Flamme des zuckenden Schwertes. Der Weg zum Baum des Lebens ist bewacht. Der Mensch hat keinen Zugang mehr dazu. Der nächste Satz, also ist für mich, obwohl er unscheinbar ist, eigentlich so eine unerwartete Hoffnung inmitten ja schon dieser Trostlosigkeit, die sicherlich geherrscht hatte. Der Mensch vertrieben aus dem Ort, für den er geschaffen wurde. Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und das Wort Erkennen ist hier nicht nur im Sinne eines rationalen Erkennens, sondern vielleicht haben Sie das mittlerweile schon gemerkt, die Bibel ist da viel ganzheitlicher. Sie spricht das Physische an. Wenn sie über Nacktheit spricht, spricht sie nicht nur über körperliche Nacktheit, sondern auch über innerliche Nacktheit, über wesenhafte Nacktheit. Und wenn sie hier über das Erkennen spricht, dann meint sie nicht nur den Vorgang des Verstehens, sondern sie beschreibt eben, dass Mann und Frau eins werden und dass ein Kind geboren ist. Und sie geben diesem Kind den Namen Kain, was so viel heißt wie erworbenes, Gewinn. Und da spüre ich so diese Freude. Ja, es ist Leben entstanden. Leben ist möglich. Leben wird auf dieser Erde möglich sein, trotz dem, was passiert ist.
Und wir hören so Eva sagen, ich habe einen Mann hervorgebracht, erschaffen oder auch in anderen Übersetzungen erworben. Aber nicht, und das ist das Spannende, dabei bleibt sie nicht stehen, sie sagt mit dem Herrn. Und man hat das Gefühl, so diese Folgen, die Gott auf die Schwangerschaft gelegt hat, die erinnern doch wohl Eva daran, dass sie sagt, nicht ich habe diesem Kind Leben gegeben, sondern ja, mit dem Herrn, mit Gott zusammen ist Leben entstanden. Vers 2, und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und ich mache hier eine kurze Pause, denn der Name ist verwunderlich. Das, im Deutschen merken wir das nicht so, aber wenn man ihn übersetzt aus dem Hebräischen, der Ursprache dieser Schriften, dann heißt Abel so viel wie Hauch und Nichtigkeit. Und hier bringt mich diese Geschichte schon zum Nachdenken, denn ich frage mich, wieso wird dem ersten Kind der Name Gewinn Erworbenes gegeben, also eigentlich etwas Positives. Wir spüren so diese Freude, dieser so durchdringt. Ich habe einen Mann hervorgebracht. Aber das zweite Kind hat eigentlich eher einen negativen Namen oder einen Namen mit einer negativen Bedeutung. Hauchnichtigkeit. Lag es in dem, was er war oder wie er war? Oder in der Entscheidung der Eltern, wie sie dieses Kind gesehen haben, was sie in diesem Kind sehen wollten? Ich weiß es nicht. Und der Text hilft uns da auch nicht weiter, sondern benennt lediglich diese Namen. Also lesen wir weiter. Und Abel wurde ein Schafhirt, aber wurde ein Ackerbauer. Zwei Söhne, zwei Berufe. Der eine Schafhirte, der andere bebaut die Erde. Eigentlich könnte man sogar fast sagen, dass Kain näher an dem war, was als ursprünglicher Auftrag von Gott benannt wurde, nämlich in Kapitel 2 für den Menschen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Kain bebaut die Erde. Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, wird nicht spezifiziert, wann und wie lange. Wir nehmen an, beide sind erwachsen, sie haben Berufe. Da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und zum ersten Mal werden wir eigentlich mit etwas konfrontiert, was bis jetzt in den Geschichten nicht erwähnt wurde, ein Opfer. Ein Mensch bringt ein Opfer. Kain nimmt von dem, was seine Arbeit, was die Frucht seiner Arbeit, das Ergebnis seiner Arbeit ist, also von seinen Feldfrüchten, nimmt er wohl einen Teil und bringt es Gott vor als ein Opfer. Eigentlich doch etwas Positives, oder? Er ist sich dessen bewusst, das, was ich hier habe, so deute ich dieses Opfer, kommt nicht von mir, sondern ich gebe einen Teil von dem an Gott weiter. Vers 4, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Also Abel macht genau dasselbe, von dem Ergebnis seiner Arbeit, den Erstlingen, also die ersten Schafe, die geboren werden, und von dem Fett, wahrscheinlich nachdem er sie geschlachtet hat, bringt er einen Teil zu Gott. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und hier können wir eigentlich nicht außer zu fragen, ja Moment mal, was passiert denn eigentlich hier? Wieso wird das Opfer des einen angenommen, so deutlich so, er blickte auf das Opfer von Abel, aber auf das Opfer von Kain nicht? Ist Gott parteiisch? Hat er die einen lieber wie die anderen? Mag er Abel mehr wie Kain? Hat Kain etwas falsch gemacht? Ist er da irgendwie einen falschen Weg gegangen? Aber
die Geschichte deutet uns nichts an. Zwei Kinder werden geboren, beide haben einen Beruf, sie üben ihn aus und von dem, was das Ergebnis ihrer Arbeit ist, bringen sie Gott eine Opfergabe. Und die von Kain wird nicht angenommen. Vers 5, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig.
Ja, was denn sonst? Was würden Sie denn werden, wenn Sie jemandem etwas geben und die Person geht einfach daran vorbei? Ich meine, wir sind schon traurig, wenn jemand ein Geschenk, das wir bringen, so klein es auch sein mag, wenn die Person das gar nicht achtet, sondern einfach nimmt und irgendwo hinlegt. Oder vielleicht sogar gar nicht beachtet. Ist sein Zorn nicht verständlich? Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Klar, was denn sonst? Natürlich, wenn wir traurig sind, senkt sich unser Gesicht.
Was macht Gott hier?
Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig?
Ja, weißt du das denn nicht, Gott?
Höre ich so Kain fragen. Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr, oder man könnte textlich auch übersetzen, sein Verlangen sein. Du aber sollst über sie, oder auch textlich möglich, über ihn herrschen.
Und die Geschichte wird eigentlich immer wundersamer. Ich frage mich, Gott sagt zu ihm, so verstehe ich die Texte, hey, warum bist du zornig? Wieso senkt sich dein Gesicht? Wenn du doch rechtens tust, also das heißt, wenn du gerecht lebst, wenn du richtig lebst, dann dürfte sich doch dein Gesicht nicht versenken. Das heißt, irgendwie sagt Gott, hey, nicht ich habe ein Problem, sondern irgendwie hast du kein Problem. Aber Gott benennt es da auch nicht, sagt auch nicht, was das Problem ist.
Aber von dem, wie wir bis jetzt die Geschichte lesen, habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass eigentlich Gott sich erklären müsste und nicht Kain, oder?
Ist es nicht so, wenn du Recht tust, dann erhebt sich dein Gesicht. Wenn du aber nicht Recht tust, dann lagert die Sünde vor der Tür und jetzt wird ein neuer Begriff eingeführt, Sünde. Und wird eigentlich auch nicht weiter erklärt zu dem Zeitpunkt. Der Text sagt nur, nach dir wird ihr Verlangen, also der Sünde, oder wie gesagt auch sein Verlangen sein. Der Text ist da zweideutig. Du aber sollst über sie, also über die Sünde herrschen, oder über ihn. Nur die Frage würde sein, um wen geht es hier?
Vers 8.
Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel.
Das Gespräch zwischen Gott und Kain endet, Kain antwortet nicht.
Das ist auch etwas, was ich mich gefragt habe. Wieso sagt er nichts? Wieso geht er auf dieses Gesprächsangebot nicht ein? Wieso sagt er nicht, Gott, ich bin sauer, du hast mein Opfer nicht anerkannt, aber das von Abel schon. Warum? Hast du ihn lieber wie mich? Habe ich was falsch gemacht? Erklär es mir, ich will es wissen.
Nein, Kain schweigt.
Aber nicht gegenüber seinem Bruder. Zu ihm spricht er. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren,
es ist auch interessant, uns wird nicht gesagt, was er sagt.
Zumindest nicht in allen Übersetzungen. In manchen der alten Schriften heißt es, lasst uns aufs Feld gehen. In dieser Elberfelder Übersetzung, die ich verwende, da steht dieser Satz gar nicht drin. Aber es ist auch gar nicht so entscheidend, denn es heißt, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, also sie kommen auf das Feld, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn.
Gut, jetzt diejenigen, die Geschichte kennen, die werden sagen, ja klar, was denn sonst, ist doch logisch. Aber auch die lade ich einmal zurück zu gehen und dieses Wissen mal wirklich nicht reinzubringen zu dem Punkt. Hätten Sie denn damit gerechnet?
Für die, die die Geschichte nicht kennen, das ist etwas Neues. Zwei Brüder. Der erste von den beiden, der als Gewinn bezeichnet wird. Der, der sein Opfer Gott bringt von dem, was er gebracht hat, in der Annahme, so lese ich den Text, dass er doch irgendwie den Weg zu Gott sucht, dieser erhebt sich nun über seinen Bruder und erschlägt ihn. Er tötet ihn. Man könnte auch da noch mal kurz innehalten und sagen, was passiert denn eigentlich hier? Die ersten zwei Menschen, über die uns berichtet wird, außer Adam und Eva, und schon bringen sie sich um. Ist das die Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Ist das das Tolle und das Wundersame, was die Schlange versprochen hat? Er hat ihn einfach getötet. Vers 9, und der Herr sprach zu Kain, und wieder ist es Gott, der das Gespräch sucht. Es ist eigentlich fast hier so ein Muster zu erkennen. Nachdem Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, ist es Gott, der das Gespräch sucht. In dieser Situation, als Gott das Opfer von Kain nicht anblickt, ist es Gott, der das Gespräch sucht. Nachdem Kain seinen Bruder tötet, ist es eigentlich Gott, der das Gespräch sucht. Und wieder könnten wir sagen, wie ist denn Gott? Er scheint jemand zu sein, der das Gespräch sucht. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Weiß Gott, wo er ist? Oder weiß er es nicht? Ist es eine echte Frage oder eine rhetorische Frage? Und er sagte, Kain, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und wir, die wir die Geschichte kennen, wissen, hey, Moment mal, was heißt, du weißt es nicht? Natürlich weißt du das, du hast ihn noch umgebracht. Du lügst doch gerade, oder? Und immer fragwürdiger wird eigentlich die Motivation von Kain. Und immer deutlicher wird die Frage Gottes, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt sich dein Gesicht? Wenn du aber nicht recht tust, dann lagert Sünde vor der Tür und plötzlich wird jetzt Sünde mit Inhalt gefüllt. Tod, Lüge. Aber die Frage geht eigentlich sogar noch weiter, indem Kain sagt, bin ich denn meines Bruders Hüter? Und ich höre so schon so eine Deutung an, Moment mal, bist eigentlich nicht du der Hüter Abels? Abel, es ist doch dein Kumpel. Du hast doch seine Opfergabe gut gefunden, nicht ich. Ja, wo warst du denn? Vers 10. Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Das heißt, Gott weiß wohl, was mit dem Abel los ist. Weil er hört sein Blut, wahrscheinlich metaphorisch gesprochen, sein Blut zu ihm schreien. Und jetzt geschieht etwas Neues. Etwas, was zuvor bei Adam und Eva nicht passiert ist. Gott spricht einen Fluch aus. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Das heißt, die Konsequenzen werden eigentlich schon in der ersten Generation noch schlimmer als in der Generation der Eltern. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und jetzt antwortet Kain und setzt an und sagt, da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe. Und ich höre mich fragen und vielleicht auch Sie, ist es wirklich so? Ist die Strafe wirklich zu groß? Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Hat Gott das wirklich gesagt? Und jetzt fügt Kain etwas hinzu. Und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen. Ist es so? Muss ich Kain wirklich vor dem Angesicht Gottes verbergen? Er hat es doch gar nicht gesagt, Gott. Gott hat nichts davon gesagt, du musst dich vor mir verbergen. Er hat nur gesagt, unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein. Aber mein Angesicht... Macht Kain hier Gott zu etwas, was er gar nicht ist? Tut Kain so, als hätte Gott ihn von sich vertrieben, obwohl er es gar nicht hat? Und Kain fährt fort, und ich werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Ja, das hat Gott gesagt. und es wird geschehen. Und jetzt fügt Kain wieder was hinzu. Jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Naja, an dieser Stelle wird dann immer die Frage gestellt, ja, wer denn sonst? Es sind doch keine anderen Leute da. Aber genau das ist eine der Fragen, um die es nicht geht bei der Geschichte. Und natürlich kann man sie fragen, sie ist auch berechtigt. Und man kann sagen, sicherlich haben Adam und Eva auch noch andere Kinder gehabt außer den beiden und schon wäre sie beantwortet. Aber bleiben Sie bei den Regeln, die wir für den Leseprozess haben. Das Ziel ist es, mit dem Text zu gehen. Wie bei einem Fluss, dem Fluss zu folgen, bis wir zur Quelle kommen und nicht dann Seitenstränge zu nehmen. Also zurück zu dem Fluss. Was passiert hier? Gott sagt, verflucht seist du, unstetig und flüchtig wirst du sein. Die Erde wird dir die Kraft nicht mehr geben, die sie eigentlich geben könnte. Aber Kain macht eigentlich viel mehr daraus. Und sagt, eigentlich, weißt du was, Gott, eigentlich hast du mich von dir weggetrieben. Und eigentlich ist die Strafe zu groß. Jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Und jetzt überrascht Gott. Zumindest mich hat er überrascht, vielleicht auch sie. Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Hätten sie das getan, hätten sie Kain geschützt? Vor allem, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat und nicht nur ihn erschlagen hat, noch so tut, als wüsste er nicht, was er gemacht hat. Er vertuscht es und er eigentlich sagt, der Gott, du hast doch versagt. Denn wärst du ein wirklich guter Gott, dann hättest du ihn doch beschützt. Dann wäre doch der gute Abel nicht gestorben. Und vielleicht kommt Ihnen die Frage hoch, die uns immer wieder beschäftigt. Wenn Gott doch gut wäre, warum geschieht dann das Böse auf dieser Erde? Und Sie merken, diese Frage ist nicht neu. Wir haben sie nicht erfunden. Weder ich noch Sie noch unsere Eltern, sondern sie ist eigentlich Jahrtausende alt. Kain stellt sich schon. Gott, wenn du wirklich gut wärst, wäre er dann gestorben? Und diese Frage, wie ist Gott, kommt immer wieder auf. Einmal gestellt durch die Schlange und die Menschen in diese Verunsicherung hineingenommen, wird sie immer wieder gestellt werden. Aber Gott überrascht, denn Gott beschützt ihn. Er gibt ihm ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Ja, es gibt Konsequenzen für seine Tat. Aber Gott handelt hier barmherzig. Vers 16 ist eigentlich tragisch. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Kain macht eigentlich in diesem Moment das wahr, was er Gott unterschiebt. Nämlich er geht vom Angesicht Gottes weg, nicht Gott. Gott hat nicht gesagt, du sollst weggehen von mir. Aber Kain nimmt scheinbar dankbar diese Barmherzigkeit Gottes an, dieses Zeichen, dass er nicht getötet wird, dass sich keiner an ihn rächt. Diesen Schutz nimmt er dankend an, aber er geht seinen Weg, er geht weg von Gott. Ich will hier die Geschichte anhalten. Ich stelle nochmal die Frage, hätten Sie genauso wie Gott reagiert, hätten Sie Kain gegenüber barmherzig gehandelt? Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich diese Kraft gehabt hätte. Aber da wir im Bilde Gottes geschaffen sind, möchte ich, sagen wir mal, uns herausfordern und uns eigentlich ermutigen, in den kommenden Tagen, Wochen, einfach so zu handeln wie Gott. Barmherzig zu sein in Augenblicken, wo wir es eigentlich nicht sein müssten. Und schauen Sie, was das mit Ihnen macht oder vor allem mit den anderen macht. Und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie doch mir über die Erfahrungen, die Sie in den kommenden Tagen und Wochen machen. Ich möchte mich bedanken für die vielen Rückmeldungen, für die vielen Kommentare, für die vielen Gedanken und Fragen, die Sie in den letzten Wochen mir geschickt haben. Und vor allem freue ich mich, dass Sie diesen Zugang zur Bibel, diesen unmittelbaren, aber auch persönlichen Zugang schätzen und wie viele gesagt haben, sich auf die kommenden Folgen von Glaubengeschichten freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hope Channel.